ich bin Nora Bensko, Dark Fantasy-Autorin und ich bin heute hier im Podcast zu Gast. Wenn ihr mich gleich hören wollt, dann nutzt doch die Kapitelmarken, um vorzuspringen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich diesmal meine bessere Hälfte Elea Brandt, die mich bei dieser Spin-Off-Folge unterstützen wird. Hallo Elea!
Hallo!
Und die Gästin für diese Folge ist Nora Bensko und wir wollen doch mal gucken, ob wir eine Internetverbindung bis nach Österreich hinkriegen.
Mal schauen, ob es jetzt geklappt hat mit der Verbindung. Hallo Nora, kannst du uns hören?
Ja, ich kann euch sehr gut hören. Hallo!
Wer bist du denn überhaupt?
Ich? Ja, hallo Ibis, die Nora Bensko. Ich bin eine Dark-Fantasy-Autorin. Ich glaube, das ist am relevantesten. Ich mache aber eigentlich mehrere Sachen. Ich lebe und studiere im schönen Wien und bin auch als Lektorin tätig und als Metal-Sängerin. Angefangen habe ich ursprünglich im Self-Publishing als Autorin. Da konnte ich ein bisschen Bekannte bei meinen Galgenmärchen erlangen. Und vor kurzem, am 1. Juni, hatte ich mein Verlagsdebüt mit Die Götter müssen sterben bei Drömer Knauer.
Da sprichst du schon einen wunden Punkt bei mir an, mit Metal-Sängerin. Denn ich habe ein bisschen recherchiert und du hast meine komplette Spotify-Playlist kaputt gemacht.
Wirklich?
Weil statt mütterbeleidigenden Sprachgesang höre ich jetzt nur noch Metal-Vorschläge.
Okay, sehr gut finde ich das. Naja.
Wir starten direkt los. Und zwar, die Elea hat ja noch mit dir eine gemeinsame Medienschau. Und ich werde wahrscheinlich auch von der Seite ein bisschen reinquatschen, denn sie hat mich gezwungen, das mitzugucken.
Naja, wir haben ja eigentlich mehr oder weniger uns darauf geeinigt, dass es was ist, was wir uns zumindest alle vorstellen können. Wir haben uns nämlich angeguckt auf Netflix Shadow and Bone.
Richtig, ja.
Da sind wir zwar auch schon ein bisschen late to the party, weil die Serie ja schon ein bisschen länger läuft mittlerweile. Aber ich glaube, das lohnt sich immer noch zu besprechen. Ich würde einfach mal kurz, wenn es für dich okay ist, mal kurz erklären, worum geht's da überhaupt? Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen. Und dann können wir mal ein bisschen drüber reden, wie wir es fanden. So, Shadow and Bone, auf Deutsch die Legende der Grisha, ist der erste Teil einer Romantrilogie von Leigh Bardugo aus dem gleichen Universum, aus dem auch ihr Roman Six of Crows, also das Lied der Krähen, stammt. Allerdings ist Shadow and Bone älter. Und in der Serie geht's primär um das Königreich Ravka, das getrennt wird durch die Schattenflur, eine gewaltige, dunkle Wolkenwand, in der sich ziemlich viele grausige Kreaturen herumtreiben und nur wenige trauen sich tatsächlich, diese Flur zu durchqueren. Es gibt Legenden, die besagen, ein Grisha, also ein Magieanwender, Magiekundiger, sei für dieses Phänomen verantwortlich und das ist dann Grund genug, diese Grishas in Ravka zu kontrollieren, einzusperren, der Armee einzuverleiben oder auf andere Art und Weise, in Anführungszeichen, unschädlich zu machen. Und auch die Protagonistin, das Waisenmädchen Alina, ist so eine Grisha und bei einer Überfahrt durch die Schattenflur zeigt sich zum ersten Mal ihre außergewöhnliche Fähigkeit, Sonnenlicht zu beschwören. Und als die eine auserwählte Sonnenkriegerin hält man sie jetzt für diejenige, die in der Lage ist, zusammen mit dem General Kirigan, einem Schattenbeschwörer, diese Schattenflur zu zerstören und damit das Reich wieder zusammenzubringen. Aber Kirigan hat so ein bisschen seine eigenen Pläne und es gibt dann eben auch noch die Krähen, ein Gaunertrio, das eigentlich nur auf den großen Coup hofft, aber das dann mitten reinrutscht in diese Ereignisse und ebenfalls beginnt nach Alina, nach der Sonnenkriegerin zu suchen. Genau, achtteilige Netflix-Serie. Wie fandest du es, Nora?
Ja, also ich habe tatsächlich viele, viele Gedanken in verschiedenen Aspekten und würde mich so gerne dann eben auch mit anderen Leuten nochmal darüber unterhalten. Ich bin total unbedarft in die Serie gegangen. Ich kenne noch gar nichts von Leigh Bardugo. Ich wollte es aber unbedingt kennenlernen, weil sie ja zu den modernen Autorinnen gehört, die ja schon die Dark Fantasy also gut mitfahren, würde ich sagen. Also sowohl Shadow and Bone als auch Six of Crows waren ja doch recht erfolgreich. Und während einige so sagen, bei Shadow and Bone waren noch so ihre Anfänge und wo Leute im negativen Sinne sagen, da wären noch viel Young Adult Tropes dabei und so etwas, wird Six of Crows ja ziemlich hoch gehalten. Also von, was ich so von der allgemeinen Rezeption mitbekommen habe. Und ich muss sagen, also grundsätzlich fand ich es eine wirklich solide Fantasy-Show, gerade wenn ich es mit anderen vergleiche. Also viele mochten zum Beispiel auch den Witcher von Netflix sehr gerne. Ich fand den ganz okay, aber dann doch relativ durchwachsen. Und ich finde allein von so etwas wie Kostümdesigns, auch von dem Storyflow, fand ich es tatsächlich wirklich, wirklich gut. Also vor allem hat mich auch sehr positiv überrascht. Das ist ja wirklich eine Kombination aus diesen beiden Büchern. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so harmoniert. Aber ich finde tatsächlich, dass sich beide Storylines wirklich ziemlich gut ergänzen. Und so als unbedarfte Zuschauer hatte ich jetzt nicht das Gefühl, okay, hier wurden jetzt zwei komplett, hier wurden jetzt zwei Sachen kombiniert, die überhaupt nicht zueinander passen oder so etwas. Wobei die Krähen, finde ich, insgesamt doch die wesentlich interessantere Storyline sind.
Total, das ging mir auch so.
Also,
das ging mir auch so.
Die wesentlich komplexeren Charaktere, komplexeren Beziehungen irgendwie auch. Und
ja.
Und es stecken noch viele, viele dann wirklich auch thematisch Sachen drin, wo dann ja auch die Rezeption ganz unterschiedlich war. Also ich habe super viele Diskussionen zum Beispiel darüber mitbekommen, dass ja Alina ist ja in den Büchern weiß anscheinend, aber in der Show haben sie ja sie Mixed Shoe gemacht. Also sie wird dann auch von einer, ich glaube, von einer mixed-chinesischen Darstellerin gegeben. Und auch Merle ist nicht weiß. Der hat auch eben dieselbe Herkunft wie sie. Also sie haben dann mehr oder weniger versucht, da die Serie diverser zu machen und dann wirklich auch explizit Rassismus zu besprechen, wie er in den Büchern nicht vorkam. Und das wurde ja ganz unterschiedlich aufgenommen. Ich weiß nicht, ob wir noch mal extra darüber reden. Da hatte ich viele Gedanken dazu. Und ich habe auch noch mitbekommen, dass tatsächlich auch, obwohl sehr viele ja dann auch mögen, dass Bardugo mehr oder weniger dann auch ein erfrischendes Setting dann hatte. Mit diesem Russland-inspirierten Setting gibt es auch viele russische und slawische LeserInnen, die dort gemischte Gefühle hatten. Also vor allen Dingen auch in der Show, glaube ich, kommt das nicht so raus. Aber in den Büchern habe ich halt mitbekommen, dass zum Beispiel viel auch der sprachliche Einsatz diskutiert wurde. Also zum Beispiel, ein kleines Beispiel, es heißt ja Legenden der Grisha. Und Grisha ist ja zum Beispiel der Begriff, mit dem dann diese coolen MagierInnen mehr oder weniger geschrieben werden. Und ich habe halt Videos mitbekommen, dass es anscheinend für viele russische LeserInnen sehr jarring ist zu lesen und tatsächlich dann auch übersetzt worden ist als Grisch, weil Grisha ist eigentlich im Russischen anscheinend ein Kosewort für Gregory. Und dann dadurch, jemand hat das dann verglichen auf YouTube mit, ja, stell dir vor, irgendwie, du hast hier so eine epische Fantasy-Serie und die coolen Magier, die heißen alle Bobby.
Und, oder Seppel.
Ja, oder Seppel, ja, genau. Und ja, also ich finde, da kommen viele Sachen zusammen in der Show. Aber ich finde insgesamt, jetzt natürlich dann auch in meiner Außenperspektive mit dem Kaviar, dass ich halt eben jetzt nicht tief drin stecke, weder in der asiatischen Community noch in der russischen, hat es für mich funktioniert und ich möchte es auch eben als die Einladung jetzt nehmen, mich mit Bardugos Werken mehr zu beschäftigen, auf jeden Fall, ja.
Was ich gelesen habe in einem Artikel zu der Serie ist ja, dass sich wohl die Autorin bedankt hat, in Anführungszeichen bei Netflix, dass sie quasi gefixt haben, dass sie am Anfang das nicht so divers gestaltet hat, wie es vielleicht angemessen gewesen wäre.
Mhm. Das finde ich auch ganz cool, ja.
Ich meine, man merkt das ja auch, der Cast zum Beispiel von Six of Crows ist ja wiederum sehr divers und ich fand auch gut gemacht, also von dem, was ich in der Serie sehen konnte, mit Inesh haben wir einen indisch gecodeten Charakter und sie ist anscheinend auch ein großer, großer Liebling, sowohl bei den Büchern als jetzt auch bei der Verfilmung, was ich mitbekommen habe. Ein absoluter Favorit von mir ist Jasper.
Ja, Jasper ist auch sehr cool.
Revolverhelden. Ich habe mich unglaublich gefreut, einen mixed schwarzen Mann zu sehen, der gleichzeitig auch bisexuell ist, was sie ja auch super natürlich eingebracht haben und so. Ich habe auch gesehen, dass es auch dort ein bisschen Diskussionen gab. Also ein paar Menschen aus der schwarzen Community waren enttäuscht, weil er anscheinend in den Büchern explizit einen dunkleren Hauttyp hat. Und leider reiht er sich dann in der Netflix-Verfilmung ein. Die Besetzung reiht sich dort ein, also in viele, viele Rollen, die in letzter Zeit kritisch besprochen wurden bei Netflix, dass Netflix tendenziell hellhäutige DarstellerInnen wählt für fast alle schwarzen Rollen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wirklich dark-skinned Actors auch entsprechende Rollen bekommen. Also das als Randnotiz. Dafür kann natürlich der Schauspieler jetzt an sich nichts, der gewählt wurde, weil man merkt wirklich, dass er die Rolle so leidenschaftlich spielt und ihn so gut verkörpert. Also ich habe richtig, richtig Lust gehabt, ihn und die anderen Krähen dann jetzt wirklich auch in den Büchern kennenzulernen, ja.
Das ging mir auch so. Also ich finde auch, dass dieses Trio und deren Story-Arc hat mich insgesamt wesentlich mehr irgendwie mitgezogen und wesentlich mehr gehuckt als der Rest. Weil ich finde, die Geschichte um Alina ist einfach sehr generisch. Also ich finde, man merkt da schon, dass das einfach noch, dass die Story ist 10 Jahre alt, ja. Also es ist 2012 erschienen, der Roman. Und ich finde, das merkt man, weil es einfach schon in sehr klassischen Erzähltraditionen irgendwie verhaftet ist. Also so das auserwählte Mädchen und irgendwie das Love Triangle und diese ganzen Geschichten und dass Alina hat auch keine einzige weibliche Freundin, ist nur irgendwie mit Jungs, von Jungs umgeben und also so diese ganzen typischen Tropes oder Klischees, wo ich sage, finde ich schade, dass, also ich glaube, das ging heute ein bisschen besser. Und das, finde ich, merkt man einfach so ein bisschen in diesem, das steckt da einfach in der Substanz so ein Stück weit drinnen, diese Tropes. Und das hat mich dann so ein bisschen mit den Augen rollen lassen bisweilen. Aber ich fand es trotzdem immer noch ganz gut zu gucken. Also ich fand es unterhaltsam. Ja. Also ich habe mir schlimmer vorgestellt, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also ich dachte, das würde noch härter eben in diese Klischeekerben schlagen, als es dann letzten Endes war.
Kam das Buch vor oder nach Twilight? Aber wo wir gerade über die Love Triangle sprachen.
Gute Frage. Aber Twilight dürfte älter als 2012 sein.
Ich glaube nämlich auch, weil ich hatte nämlich noch darüber nachgedacht. Also es ist ja witzig, dass du erstmal das erwähnst. Ich habe die Show nicht mit meinem Partner geguckt. Und er hat damit mir eben furchtbar gelitten, weil man ist da einfach schon so sensibilisiert auf diese Love Triangle, die da kommt. Du sahst schon richtig so die Anzeichen. Er war schon so richtig so, oh no, Kirigan ist attraktiv und so düstere Ausstrahlung und oh no, hat er schon, das war so witzig. Immer die ganze Zeit immer so, nein, bitte nicht, als ich so anzeichnete. Oh nein, da passiert jetzt gleich was.
Vor allem, es wäre eigentlich so eine schöne Vorlage gewesen, das halt auch mal nicht zu machen, aber leider.
Ich muss dann tatsächlich sagen, also vielleicht gehen wir dann hier kurz ins Spoiler-Territorium. Ich meine, wir sind ja generell hier ein bisschen im Spoiler, so ist es ja nicht. Also ich glaube, es war von so mal besonders schlimm, weil einige mögen anscheinend ja Mel nicht, ihren Kindheitsfreund. Aber ich war tatsächlich sehr investiert in deren Romanze in den ersten Folgen und fand die auch sehr schön gemacht, wie sie auch einfach mit ihrer gemeinsamen Kindheit gezeigt wurde. So ein großes Thema bei denen war ja auch irgendwie, dass er sie so ein bisschen für selbstverständlich nimmt und dass dadurch auch irgendwie, trotz allem, was sie durchmachen mit Krieg und so weiter, es sehr, sehr lange dauert, bis da überhaupt so dieses Eingeständnis dann kommt, irgendwie sich da gegenseitig zu finden. Ich fand, es war auch eine interessante Kombination. Ich weiß halt eben nicht, wie es in den Büchern ist, aber dass dadurch, dass sie halt so unglaublich wenig Selbstbewusstsein hat in der Serie, unter anderem auch wegen dem Rassismus, dem sie halt ausgesetzt ist, habe ich das auch interpretiert, dass es auch einfach insgesamt auch so dieser gesellschaftliche Schmerz war, der sie dann davon abgehalten hat, also mehr zu wollen bei ihm. Und das hat mich einfach unglaublich dann auch interessiert. Aber ich vermute dann einfach, er ist dann halt, keine Ahnung, zu nett. Anscheinend ist er in den Büchern nicht so nett, aber in der Serie schon. Und da haben sie ihn anscheinend ein bisschen anders geschrieben. Und dann sagen Leute dann mehr Team Darkling. Ich kann es oberflächlich im ersten Moment verstehen, sag ich jetzt mal, weil es ist ein unglaublich charismatischer Schauspieler, den sie da dort haben. Und ich war dann tatsächlich, nachdem wir dann erstmal furchtbar geflucht hatten, als dann die beiden da was angefangen haben und so etwas, war ich tatsächlich dann positiv überrascht, dass es aufgelöst wurde, dass er der eigentliche Antagonist ist. Und weil ich fand es dann so interessant, diese Love Triangle zu nehmen und mehr oder weniger so ein bisschen in Alinas Kopf zu gehen und so ein bisschen mitverführt zu werden von diesem Darkness. Es macht doch alles dann so persönlich, jetzt diese ganze Auseinandersetzung. Dieses Manipulative hat mir unglaublich gefallen. Es ist halt nur ein bisschen schlimm, dass halt für sehr viele dann nach dieser einen Team-Szene jetzt dann der Punkt erreicht ist, wo sie sagen, oh, die beiden Endgame, ich shippe sie so sehr, wo ich mir denke, nein, es ist super, dass sie davon gelaufen ist und so weiter. Und es ist jetzt super, dass er der Antagonist ist. Und das war's. Also ich weiß nicht. Wenn ich mir einfach überlege, okay, er hat sich jetzt herausgestellt als dieses manipulative Arschloch, dass er ist, das reicht mir. Und das, da habe ich jetzt auch kein romantisches Interesse mehr. Und dann habe ich mir auch gedacht, oh, das fand ich eigentlich eine intelligente Art, die Love Triangle aufzulösen. Aber ich fürchte, dass einfach sehr viele es einfach dann nicht als die Konstruktion nehmen, die es eigentlich ist oder als die ich es verstanden habe, sondern sie machen trotzdem ein Shipping War daraus. Naja.
Ich glaube, ich muss da mal von der Seite reinspringen und sagen, ich fand's nicht gut. Ja. Ich fand's recht öde. Ich fand's unfassbar vorhersehbar. Also ich glaube, ich habe schon.
Ja, ganze Show jetzt? Oder?
Show. Ich habe in der ersten Szene schon gewusst, aha, die wird sich auf jeden Fall in den Bad Boy verlieben, sobald er auftritt.
Aber hat sie so, ja nicht, oder? Also.
Ja, aber sie wird erstmal quasi in den Invested sein, weil er sie irgendwie so ein bisschen rumkriegt. Ja, dann wird so rausgefunden, aber es ist doch eigentlich viel besser, wenn du doch wieder zu dem Good Guy zurückgehst, auch wenn er jetzt nicht so super hot ist wie der Bad Guy.
Ja,
das waren so viele Klischees und ich hatte zum Beispiel das Gefühl, die Figuren sind generell immer noch recht flach, obwohl das, glaube ich, 8 Folgen sind. zum Beispiel wurde ja auch viel versucht, irgendwie diese Beziehungen darzustellen über die Kindheit, die gemeinsam hatten. Und ich hatte beim Gucken die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie Netflix hatte kein Geld mehr und hat gesagt, wir haben noch einen Drehtag übrig, wir haben eine Location, wir drehen alles an einer einzigen Location. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist eine einzige langgezogene Szene, die mir aber nichts Neues bringt. Ja, ich habe gemerkt am Anfang, die sind lange zusammen schon als Kinder befreundet und wollen sich nicht unbedingt trennen miteinander. Und dann kommt aber immer und immer wieder dieselbe Szene und ich habe nichts Neues durch diese Szene rausgelernt, bis zu dem Punkt, wo das mal war mit diesem Greischer-Test. Ich hatte das Gefühl, hättest du noch zwei Folgen weniger genommen und ist alles ein bisschen verdichtet und komprimiert, wäre es schon wesentlich cooler gewesen.
Oder länger.
So, er findet das Rad auf keinen Fall neu. Also das muss man wirklich sagen. Also da merkt man wirklich das Alter der Show. Und man merkt das auf jeden Fall besonders in Alinas Storyline, das stimmt, ja.
Also ich fand auch, dass zum Beispiel dieser ganze Sideplot, den es da noch gab mit der Grisha und dem Hexenjäger, das hätte man einfach ersatzlos streichen können. Also da, ich meine, gut, vielleicht kommt es noch, also vielleicht ist das irgendwie angelegt, aber das finde ich hat überhaupt keinen Bezug so richtig.
Das war das ganz das Allerschlimmste an der ganzen Staffel.
Also das wirklich. War völlig losgelöst.
So abrupt, so zack, wir hassen uns, zack, jetzt lieben wir uns, zack, sind wir getrennt. Oh, jetzt war Spoiler, egal, guckt sowieso.
Na gut, deswegen sind wir in der Spoiler-Sektion.
Bei uns wird immer gespoilert. Ich glaube, es ist so das typische Trash-Talken. Das Spoiler-Trash-Talken.
Ja, ist auch schwierig, finde ich, wenn man irgendwie intensiver reingeht in so eine Story oder halt in so eine Show, dann nicht zu spoilern, ist, glaube ich, dann in dem Fall schwierig.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ich habe halt versucht, möglichst offen ranzugehen. Also, aber das ist vor allem auch aus meiner Warte aus, als Dark-Fantasy-Autorin wollte ich so ein bisschen verstehen, okay, warum war das erfolgreich? Und ich kann es teilweise sehen, also gerade auch was am Setting gemocht wird und so weiter. Aber ja, es schlägt auf jeden Fall in eine bestimmte Kerbe von Young Adult Fantasy, also der eigentlich seit circa 10 Jahren populär ist oder so etwas. Also das kann man auf jeden Fall so sagen. Und auch fraglich, also ob da jetzt dann noch mehr kommt. Und ja, vom Pacing hätte es auch natürlich besser sein können, aber das ist leider wohl ein Problem, gerade eben bei einigen Netflix-Shows. Ne? Also dieses begrenzte Arbeiten einfach mit Folgen.
Ja, und auch eben diese Frage, ob es verlängert wird. Ne? Also ja, genau. Ich habe den Eindruck, dass sie mittlerweile auch verstärkt darauf setzen, dass sie halt eine Produktion auch nach einer Staffel wieder einstellen können, ohne dass es irgendwie zu sehr krassen Cliffhangern führt. Ich finde jetzt bei der Serie wäre es unbefriedigend. Also wenn man jetzt sagt, man möchte wissen, wie es weitergeht, an der Stelle jetzt zu enden, ist nicht ganz ideal. Aber es wäre theoretisch möglich.
Okay. Ja.
Also vielleicht hat es auch damit zu tun. Also es geht ja, ist ja definitiv schon verlängert worden. Also es wird ja auf jeden Fall eine Staffel geben. Ja, ja. Kam bei mir zumindest, hat Netflix mir das angezeigt, dass schon eine zweite Staffel bestellt ist.
Ja.
Dann lass uns vielleicht das ganz kurz abschließen, wenn wir schon mal quasi jetzt in einer großen Runde sind. Was würdet ihr denn für Schulnoten geben? Also ich glaube, ich habe bei Twitter eine 3- gegeben. Uff. Das war schon sehr wohlwollend von mir. Welche Schulnoten würdet ihr geben?
Ich bin tatsächlich, glaube ich, generöser, einfach weil ich auch einfach so etwas wie die Setpieces und so eigentlich sehr mochte, gerade in der Grillen-Story, würde ich eher sagen 2-.
Ja, ich hätte auch so zwischen 2- und 3+ geschwankt, glaube ich.
Ja.
Vielleicht tendenziell eher Richtung 3+. Also ich habe die ersten Folgen haben mir auch besser gefallen als dann der Verlauf, weil ich einfach das Setting mochte und weil mir das ganz gut gefallen hat, auch von der Ästhetik her und von der Stimmung her, aber die Story eben dann so ein bisschen nachgelassen hat, hatte ich das Gefühl, eben was das Pacing angeht. Also bleiben wir vielleicht bei 3+.
Was für ein Story-Twist. Ihr lobt es, ich rede es klein und trotzdem sind wir irgendwie recht nah beieinander. Als allerletzten kleinen winzigen Punkt als Ergänzung, ich mag das Setting ja durchaus schon, dieses russische oder slawische generell, war schon cool. Wer das eventuell mal rollenspieltechnisch irgendwie nacherleben möchte, weil ja, die meisten HörerInnen sind ja doch irgendwie RollenspielerInnen bei uns. Es gibt von den Vögten ein Rollenspiel, also Judith und Christian Vogt, ich habe sie wieder quotenmäßig genannt, wie immer, und zwar Scherbenland, das ist ein Fate-Setting, das ist jetzt schon mittlerweile so alt, dass es das nur noch irgendwie als PDF-Datei gibt, ist aber nicht schlimm, das ist so ein kleines Heftchen, wo du halt auch quasi als Eliteeinheit für den russischen Zahn in diesem Fall, oder so in der Richtung des russischen Zahns, auch mit Magie und mit Musketen, also genau mit diesem selben technischen und magischen Level, was du in der Serie hast, Aufträge erfüllst. Das ist ein sehr schönes kleines Rollenspiel-Setting. Ich packe wie immer den Link in die Shownotes bei uns. Guckt es euch an. Und jetzt haben wir genau 20 Minuten Rohmaterial rum. Lass uns reden über das Hauptthema, über Fantasy. Das ist gar nicht mein Thema, wie Metal auch. Deswegen, Nora, was ist so toll an Fantasy? Und warum magst du es dark? Genau. Ja, genau. Was magst du an Fantasy? Und warum magst du es dark und düster?
Okay. Also erst einmal zu Fantasy. Also ich mochte Fantasy schon als Kind. Ich zähle auch sowas dazu, nicht nur klassische Werke wie Herr der Ringe oder so etwas. Ich zähle auch Märchen dazu, Folklore, also wirklich alles mit fantastischen Elementen. Und ich glaube, was mich einfach so fasziniert am Genre nach wie vor, ist einfach die Unendlichkeit. Also dass sich einfach wirklich alles imaginieren lässt und so ein bisschen auch dieses Reisen in andere Welten, aber auch öffnen vom eigenen Horizont und dass einfach so vieles ausdrückbar ist, was eine Geschichte mit einem realistischen Anspruch vielleicht nicht erfüllen kann. Und spezifisch an Dark Fantasy mag ich die Auseinandersetzung also mit düsteren Themen. Also da gibt es ja verschiedene Definitionen. Manche definieren es zum Beispiel als Fantasy mit Horroranteilen. Ich sehe es mehr so als ein Umbrella-Term für alle Fantastik mit düsteren Einschlägen. Also es muss dann auch nicht unbedingt Horror sein. Es müssen nicht Horrorkreaturen oder Horror-Themen dabei sein. Es kann auch eine düstere Ästhetik sein, zum Beispiel inspiriert von Werken der schwarzen Romantik oder so etwas. Und ich mag einerseits eben diese Gothic-Ästhetik sehr gerne und ich mag, dass das Genre einfach sich gezielt mit den schwierigen und düsteren Themen auseinandersetzt, aber dann daraus etwas Schönes macht. Also ich finde, da steckt auch etwas Empowerndes drin, wenn es so um die Überwindung von Trauma geht und so etwas. Und ich habe schon immer wieder betont, auch in letzten Artikeln von mir zu Dark Fantasy und so etwas, dass ich vor allen Dingen auch dahingehend die moderne Dark Fantasy interessant finde, weil zuerst die ersten Genres, die wir hatten, gerade Grimdark und so etwas, waren zuerst ein Gegenentwurf zu klassischer High Fantasy und die dann eher realistisch sein wollten und halt nicht eben vor brutalen Themen zurückschrecken und halt das halt alles nicht immer so schwarz-weiß ist von den Themen, nicht nur gut und böse, sondern auch moralisches Grau und so etwas. Aber der klassische Grimdark Fantasy war dann auch wieder so weit in Tropes verhaftet, dass es dann oft dann auch manchmal nur um Gewalt der Gewalt wegen Willen ging oder dass halt Marginalisierte besonders viel Gewalt ausgesetzt waren, dass oft nur männliche Antihelden eine Rolle spielten. Und ich finde es jetzt besonders spannend, dass die moderne Dark Fantasy halt auch eben von Frauen mitgeformt wird und von marginalisierten AutorInnen. Und ich denke, dass es die auch vor allem eben zum Genre hinzieht, genau deswegen, weil sie dort auf eine ganz besondere Art, also auch Empowerment halt eben schreiben können und das reizt mich inzwischen auch besonders. Also nicht nur Düsternis und der Düsternis willen, sondern auch diese Kombination Licht und Düsternis und das versuche ich auch zu schreiben.
Kannst du dich noch erinnern, was so dein erster Berührpunkt mit Dark Fantasy war?
Ja, das ist eine gute Frage. Also eines der ersten Werke. Vielleicht so die Urversion von Grimm-Märchen. Vielleicht auch Werke wie der Manga Berserk, den habe ich schon relativ früh angefangen. A Song of Ice and Fire kam relativ spät, glaube ich. Habe ich, glaube ich, erst als 17 oder so einen entdeckt oder sowas.
Da du ja gerade Game of Thrones ansprichst, kann es sein, also ich habe zumindest so subjektiv das Gefühl, dass gerade Dark Fantasy so ein kleines Hoch hat. Also beispielsweise auch bei Netflix oder so, alle Serien, wenn es Verfilmungen sind, sind alle ein bisschen darker. Ich glaube, irgendwie so in den 90ern, die Serien waren alle ein bisschen fröhlicher, die in Fantasy-Richtung ging. Und jetzt ist alles so dark und grimmig und böse. Selbst ja hier Shadow and Bone war, glaube ich, ab 16 freigegeben, weil es irgendwie ein, zwei darkere Szenen gab, als es vielleicht in einem Young Adult Jugendbuch eigentlich hätte sein können.
Mhm. Ja, also ich würde es schon so wahrnehmen tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist in Deutschland. Hier direkt in Deutschland haben wir auf keinen Fall einen Dark Fantasy Boom. Aber ich glaube auch, dass es ist auf jeden Fall auch ein sehr populäres Genre in Games, eigentlich seit dem Erfolg von Dark Souls. Es ist auch eben, also viele Fantasy-Werke der letzten Jahre, gerade auch post-Game of Thrones, die erfolgreicher waren, schlagen sie ein bisschen in die Kerbe. Der Witcher schlägt dort rein. Aber auch ein Netflix-Erfolg wie Castlevania ist absolut klassische Dark Fantasy. Und ja, also ich denke schon, also es ist kein Megaboom, aber man sieht schon einen gewissen Trend. Vielleicht hängt das auch ein bisschen zusammen mit so diesen düsteren Revivals von Superheldenfilmen, die wir hatten. Also dann halt irgendwie diese ganzen Filme, die sich an so etwas wie eine Batman-Trilogie angeschlossen haben und so. Wird dann halt spannend, ob es dann halt noch so bleibt oder halt auch, ob angesichts des ganzen Weltgeschehens dann auch mal demnächst dann wieder Gegenentwürfe kommen, ob dann Hauptpunk relevanter wird als der dunkle Stuff, der gerade so ein bisschen Überhand nimmt, ja.
Ich muss übrigens dazu sagen, dass ich mir gleich zwei deiner Empfehlungen direkt auch zu Herzen genommen habe, Nora. Und ich habe dem Juristen Berserk empfohlen und das holt er sich nämlich jetzt auch als Comic.
Oh, okay.
Das ist aber im Moment tatsächlich ausverkauft.
Wirklich?
Also war nicht zu kriegen, also zumindest der erste Band nicht. Aber jetzt läuft er mal jede Woche einmal in den Laden und fragt, ob es jetzt schon da ist.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es gerade sehr gepusht wird von den Verkäufen, weil leider ist der Mangaka Kentaro Miura Anfang Juni verstorben. Also es ist dann auch ein unbeendetes Werk, leider. Ja. Wobei es dann jetzt witzigerweise dafür, dass er die ganze Serie immer sehr düster war, tatsächlich auf einer hoffnungsvollen Note endet. Und das fand ich irgendwie sehr interessant. Also vielleicht können wir uns auch nochmal über diese Serie unterhalten und vor allen Dingen auch so die Genrewandel, die es durchgemacht hat, weil ich finde, es ist sehr interessant. Es war doch ein Lebenswerk von Miura, das er begonnen hat als junger Mann. Und es fängt halt wirklich einfach eher wie so klassische Sword and Sorcery an, mit einem absolut edgy, brooding Protagonisten, der mit einem Riesenschwert einfach nur Monster zusammenhaut. Aber er hat so viel mehr daraus gemacht. Und ich finde vor allen Dingen auch, es wird eine Rezeption zu Berserk oft übersehen. Das finde ich dann auch dann einfach nur missverstanden wird als eine gewalttätige Power-Fantasy. Aber der Protagonist ist wahnsinnig komplex. Und vieles an seiner Geschichte hat auch wirklich mit männlichem Trauma zu tun. Also es geht dort in sehr, sehr verletzliche Bereiche, die gerne übersehen werden und so etwas. Und das fand ich nachhaltigerweise auch sehr beeindruckend. Und es gibt auf jeden Fall Kritiken, die man anführen kann, zum Beispiel auch bezüglich der Behandlung von Frauen so etwas in dem Werk. Aber das wurde auch besser. Also er benutzt dann zum Beispiel dann eine, jetzt letztendlich hat der Manga, also jetzt ohne viel zu spoilern, hört der Manga eigentlich auf mit dem Heilung von dem Trauma einer Frau. Und es geht wirklich ganz, ganz zentral um sie. Also es gibt sehr vieles Interessantes zu diskutieren an diesem Manga auf jeden Fall. Aber er ist nicht einflussreich ohne Grund. Ja.
Nun hast du ja schon gesagt, dass es bei Dark Fantasy mehr Grau und weniger Schwarz-Weiß gibt, ist denn dann eigentlich tendenziell Dark Fantasy das realistischere Fantasy im Vergleich zum Beispiel zu High Fantasy?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube letztendlich nicht. Also viele haben diesen Anspruch und viele mögen auch das schon dafür, weil sie sagen, ah, das ist realistischer, das ist nicht so diese unrealistischen Helden und die unrealistischen Bösewichte. Aber es kann dann auf seine Art einfach so unrealistisch sein. Also gerade wenn man so das betrachtet, wie die Action-Szenen Berserk, das ist sowas von over the top. Das ist auch völlig in Ordnung, dass es so ist. Und ich finde, es kann, das Genre kann manchmal in diese Falle tappen, die auch andere Fantasy macht, zum Beispiel, wenn sie Bilder des Mittelalters geproduziert, dass dann halt irgendwie dieser Anspruch, oh, ich schreibe hier eine realistische Geschichte, dann dazu führt, dass halt bestimmte Figuren es schlimmer abbekommen als andere und dass dann nicht über den eigenen Tellerrand geschaut wird. Also deswegen, also sehe ich das tatsächlich nicht so unbedingt. Es ist nicht unbedingt realistischer, aber es kann viele reale Themen doch direkt aufgreifen. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich glaube, wo klassische Fantasy dann vielleicht dann auch mehr so in die Allegorie geht, also zum Beispiel Völker-Fantasy, die dann Rassismus-Allegorien hat oder so etwas, kann das in Dark Fantasy alles viel, viel direkter sein. Und das macht das, glaube ich, auch reizvoll für sehr viele.
Jetzt hast du ja schon gesagt irgendwie, dass der Dark Fantasy ja ursprünglich auch so ein bisschen edgy angefangen hat, sage ich mal, oder halt sich in so eine gewisse Richtung entwickelt hat, also im Sinne von sehr viel voyeuristische Gewalt, sehr viel irgendwie auch sexuelle Gewalt oder Sexualisierung, die irgendwie mit reinspielt. Und du hast dann eben auch gemeint, dass was irgendwie so ein bisschen den neuen Reiz ausmacht für dich auch und generell, ist eher so eine empowernde Note irgendwie reinzubringen. Magst du da nochmal irgendwie so ein bisschen erzählen, wie sich das dann für dich jetzt gestaltet hat oder was du dir da so drunter vorstellst?
Ja, das kann ich auf jeden Fall machen. Also vielleicht tatsächlich dann auch am Beispiel meiner Bücher, weil ich finde, ich habe diesen Wandel auf jeden Fall gehabt, auch in meinen Büchern. Also die ersten Galgenmärchen, die ich geschrieben habe, ganz besonders vor allen Dingen auch Wolfssucht, mein Debüt, die gehen tatsächlich noch eben in diesen klassischen, also Wolfssucht ist erst nicht normal, ist eigentlich gar nicht mal so dunkelfantastisch, es ist mehr Horror. Vielleicht würde ich es sogar ein bisschen in die Richtung von Extreme Horror schieben. Also durch die Verbindung einfach auch von nicht nur körperlicher Gewalt, sondern auch sexueller Gewalt, die tatsächlich in dem Buch besprochen wird. Und ich hatte es halt eben geschrieben nach einer Zeit, also es steckt in vielen von meinen Büchern Persönliches drin, aber in diesem halt auch, da steckte sehr viel noch Teenager-Weltschmerz drin, sag ich jetzt mal. Also ich bin aufgewachsen in Bayern, in einer Umgebung, die ziemlich repressiv sein konnte. Und in dem Buch spielt ja vor allen Dingen auch so die unterdrückerische Macht von einem Dorfsystem eine Rolle. Das ist eine zutiefst bayerische Erfahrung von mir. Und ja, genau. Und ich finde, man merkt diesen ersten Werken einfach an, dass sie noch, also sowohl Wolfshood als auch Bärenbrüders noch danach anknüpfen, haben auch beide an Happy Ends zum Beispiel. Man merkt den einfach beiden an, dass es dann einfach nur um die Themen an sich geht. Und dann ging es nur darum, mir diese Themen von der Seele zu schreiben und das war's. Und im Verlauf der letzten Jahre, wo ich dann immer mehr veröffentlicht habe, konnte man so ein bisschen dann diesen Wandel sehen, dass ich halt nicht nur stehen bleiben wollte, also auf okay, die düsteren Themen sind angesprochen worden, ich habe angesprochen, wie schlimm sie sind und das war's, sondern dass halt irgendwie Figuren sich weiter bewegen und das ging dann auch zusammen mit einer wachsenden Diversität von Figuren. Also ich hatte dann ein erstes Happy End zum Beispiel in Kindsräuber, das dann um eine junge Frau ging, die schon minderjährig dann schwanger wird im Krieg und so etwas und die dann aber tatsächlich dann auch dann ihr Glück findet. Und Hexensold war dann die Geschichte von einem Protagonisten, der eigentlich zum Assassinen ausgebildet werden soll, aber doch eine Verbindung mit Hexen hat. Und das habe ich dann verknüpft mit Genderfluidität und wie mehr oder weniger dann er durch Magie auch seine weibliche Seite, also dadurch, dass er dann Hexenwerk ausübt wird, dass er seine weibliche Seite findet und so etwas. Und jetzt sind wir also bei Die Götter müssen sterben mit einem Cast, wie ich ihn, also so divers, wie ich ihn eigentlich noch nie hatte. Und es gab eigentlich das Amazon-Thema auch her. Also es ging irgendwie so ein bisschen Hand in Hand, dass dann also zusammen mit, also mit der Tatsache, dass ich erst einmal erwachsen wurde und ich glaube auch ein bisschen glücklicher wurde, war es einfach nicht mehr so, dass ich nur schreiben musste, um schlimme Themen loszuwerden, sondern es ist dann einfach ein bisschen mehr und das genieße ich auch, weil ich glaube, viele meiner Werke sind trotzdem auch, man mag es oder man mag es nicht, es gibt noch genügend Menschen, die meine Bücher nicht lesen möchten, weil es ihnen einfach zu düster ist oder so etwas und das ist völlig in Ordnung. Aber viele, die sie jetzt inzwischen lesen, habe ich das Gefühl, die lesen sie auch, eben weil sie nicht nur mit dem Gefühl rausgehen, alles ist schlimm. Und das finde ich irgendwie viel wertvoller. Es gibt andere, die halt im klassischen Horror genau dafür lesen, die irgendwie diese Konfrontation mit der Dunkelheit suchen, danach sind sie stärker. Aber ich habe daran irgendwie nicht mehr so Interesse und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie sehr klassisch ist für dieses Genre und es ist irgendwie, es steckt doch in vielen größeren Werken drin, die länger laufen. Also bei Berserk ist es zum Beispiel so gewesen, ich weiß nicht, ob es bei Game of Thrones so sein wird oder ob es dann so furchtbar enden wird wie die Serienverfilmung, die sehr hoffnungslos war aus meinen Augen. Aber ja, genau. Also man macht dann auch, wenn man als Mensch einen Wandel durchmacht, dann eignet sich dieses Genre auch dafür, sich zu wandeln, ist so meine Erfahrung.
Ja, ich glaube auch. Also es ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt auch so gemacht habe. Also jetzt gerade, wenn ich jetzt Opfermond mit Mutterschoß vergleiche, die ja auch im selben Setting spielen. Ich glaube, also ich habe den Eindruck, das merken auch die LeserInnen, die beides kennen, zum Teil auch, dass ich da einfach nicht, das Setting ist ja immer noch das Gleiche, aber die Art und Weise, wie man diese Geschichten erzählt, verändert sich dann doch irgendwie so ein Stück weit nach und nach. Und es rücken vielleicht auch andere Dinge in den Fokus, die man jetzt erzählen möchte oder nicht erzählen möchte. Wir haben ja jetzt auch schon so ein bisschen angeteased von wegen, dass es ja auch um Themen geht, die schwierig sein können, die eben auch gewalthaltig und so weiter sein können. Du hast ja jetzt zum Beispiel für Die Götter müssen sterben da so eine ganz, also so eine neue Form gewählt, wie du sozusagen Content Notes oder Trigger Warnings einbringst in deine Geschichte. Magst du das mal kurz erzählen?
Ja, das kann ich gerne machen. Also ich habe dem Buch einen kleinen Textschnipsel vorangestellt, der die Überschrift trägt, eine Vorrede der Göttin. Also ich hatte es mir wirklich so vorgestellt, dass Artemis aus dem Text zu den LeserInnen sprechen sollte. Und sie gibt ihnen einfach einen Hinweis, nicht nur was grundsätzlich eben in der Geschichte wartet, also dass das halt eben eine Geschichte ist, in der es auch um das Leid so ihrer Töchter geht und so etwas, dass halt eben Gewalt, auch sexuelle Gewalt thematisiert wird an allen Geschlechtern und dass auch depressive Stimmen eine Rolle spielen. Und ein Hinweis auf das Nachwort, wo auch ein paar Sachen erklärt werden. Das war mir vor allen Dingen auch wichtig, weil ich auch das Neopronomen Sire für eine Figur verwendet habe und ich dort weiterführende Quellen verlinkt habe. Also vor allen Dingen für Cis-Personen, die das lesen, das noch nicht kennen, so ein bisschen auch mit der Angst im Hinterkopf, was ist, wenn die jetzt da mein Buch lesen und sie kennen das noch nicht und tun es dann einfach nur ab mit, oh, Laura hat ja irgendwie eine ganz tolle Fantasy-Idee. Das ist aber überhaupt keine Fantasy-Idee. Es ist etwas, was echte Menschen benutzen. Und dann halt eben entsprechende Stimmen aus der Community zum Weiterlesen halt dalassen. Und ich hatte irgendwie einfach nur das Bauchgefühl, es gab Leute, die hatten gemeint, oh, ich hätte eine detaillierte Content-Note-Liste nützlich gefunden. Kann ich verstehen. Aber ich fand es tatsächlich sehr schön, es so zu machen. Ich habe das also ganz, ganz bewusst gewählt, weil ja ganz viele kontroverse Diskussionen bezüglich Triggerwarnungen und Content Notes geführt werden. Und ich habe jetzt gesehen, dass sich so ein bisschen bei vielen durchgesetzt hat, jetzt zwar schon detailliertere Listen zu machen, dass sie aber zum Beispiel ans Ende des Buches verlegt werden, auch um LeserInnen entgegenzugehen, die dann zum Beispiel sagen, ich möchte das nicht am Anfang, ich möchte nicht gespoilert werden. Mich stört immer so ein bisschen an diesen Diskussionen der Anspruch tatsächlich von LeserInnen, die es nicht brauchen und die in der Situation halt privilegiert sind, dass sie halt dann einfach nur dieses, ich möchte, dass die Story für mich ist, dass das drüber gestellt wird über den realen Schmerz von Menschen. Und deswegen wollte ich erst einmal wirklich auch das im Buch wirklich vorne beginnen, weil ich wollte halt, wenn ich das Leute es dann auch übersehen oder so etwas, was immer wieder passiert. Und damit halt eben Leute nicht sagen können, sie sind jetzt gespoilert oder sie finden das doof oder so etwas, wollte ich das so ein bisschen in eine Sprache verpacken, die es dann zu einem Teil von dem Gesamtkunstwerk macht, so ein bisschen. Also, dass Leute es dann halt lesen und ihr Leserlebnis ist nicht ruiniert, sondern es gehört quasi dazu. Und im Zuge dessen habe ich auch gedacht, dass es vielleicht schön ist, nachdem halt irgendwie viele, die zum Beispiel auch dann aktiv sind auf BookTwitter oder Bookstagram, die dann vielleicht dann auch darauf angewiesen sind oder das gut finden, habe ich immer wieder mitbekommen, dass sie furchtbare Diskussionen miterleben, wo dann halt eben Leute, die das halt eben brauchen, herabgesetzt werden als empfindlich oder Snowflakes oder noch viel schlimmere Sprache. Und das geht dir natürlich sehr, sehr nah. Und deswegen dachte ich, dass es vielleicht auch besonders schön ist, diese Vorrede so zu schreiben, mit so einer, gar nicht mal unbedingt auch sachlich oder so, was dann halt eben so eine bestärkende Sprache irgendwie. Also ich fand das irgendwie schön, wenn eine Göttin sie ernst nimmt als Teil ihrer Kriegerinnschaft. Ich hoffe, es kommt so ein bisschen rüber, was ich sagen möchte. Also es war wirklich auch gedacht als irgendwie ein Teil vom Leseerlebnis und zwar auch für diesen Teil des Publikums, der das vielleicht wertschätzt und der vielleicht eigentlich es immer gewohnt ist, bei diesem Thema herabgesetzt zu werden und so etwas, und das halt mein Buch das nicht macht. Also es hängen also viele, viele Gedanken an dieser speziellen Vorrede, die ich erstmals benutzt habe, ja.
Wenn wir jetzt eh schon beim Schreiben sind, hast du vielleicht für die HörerInnen Tipps und Tricks, auch vielleicht du, Elea, weil du ja auch sowas Düsteres machst, wenn ich jetzt mein ganz eigenes Dark Fantasy Buch schreiben möchte, wie gehe ich da vor? Wie vielleicht auch sorge ich dafür, dass es nicht zu dark ist, aber auch nicht zu, was ist das Gegenteil, zu hell, zu light ist? Also du weißt, was ich meine. Gib mir mal Tipps und Tricks.
Puh, ich glaube, ich lasse da Elea kurz vortreten. Ich überlege mir das kurz noch.
Oh, danke. Nein, ich glaube, dass die Frage nach wie hell und wie dunkel man es haben möchte, einfach eine sehr individuelle Entscheidung ist. Also man kann ja wirklich von, wie Nora vorhin schon sagte, ja von Themen, die in die Horrorrichtung gehen oder sogar in die Extremhorrorrichtung, bis einfach so ein bisschen eine düstere Ästhetik, kann ja alles irgendwo unter den Dark Fantasy Umbrella drunter fallen. Und dann haben wir eben eine Bandbreite von, weiß nicht, von Witcher bis halt hin zu wirklich Horrorgeschichten in Fantasy-Universen. Und das ist ja doch eine sehr, sehr breite, sehr breites Spektrum, das man da aufspannt. Ich glaube, ganz entscheidend ist halt eben die Frage, ist es für mich jetzt nur eine Ästhetik zum Beispiel? Soll das Ganze einfach nur so ein bisschen einfach irgendwie in so ein Gothic Thema zum Beispiel eingebettet sein? Oder will ich tatsächlich auch Themen ansprechen, die ernster sind, die düsterer sind, die schwerer wiegen? Möchte ich vielleicht eben mich sogar mit Horrorthemen irgendwie befassen? Und dann eben auch die Frage, was soll die Idee dahinter sein? Geht es eben um die Überwindung von solchen Schrecknissen? Vielleicht eben auch, wie Nora vorhin sagte, um die Überwindung von Traumata oder Unterdrückung? Oder geht es wirklich eher darum, gewisse Dinge zu zeigen? Oder, also das kann ja ganz unterschiedlich sein, wie man damit umgehen möchte. Das sollte man sich halt am Anfang vielleicht auch so ein bisschen klar sein, in welche Richtung soll das Ganze gehen. Damit man dann sich da nicht in diesem Voyeurismus verrennt. Das kann halt auch schnell passieren. Also ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen Mann hier besprochen, also du hattest ihn besprochen, der halt gleich mit sehr viel Gewalt und sexueller Gewalt einstieg.
Oh ja, auf der ersten Seite eine Vergewaltigung, genau. Das war nicht schön.
Oh Gott, tja.
Genau, und das ist halt dann schon die Frage, ist es wirklich das, was ich will? Ja, weil gerade wenn das irgendwie schon der Einstieg ist, dann gebe ich ja LeserInnen nicht wirklich Raum, sich damit auseinanderzusetzen, sondern ist relativ klar, okay, ich mache das jetzt, um gleich von vornherein zu zeigen, wie krass es hier zugeht.
Hm. So. Ich meine, fungiert natürlich auch irgendwo als eine Warnung, muss man ja wissen, ob man das machen möchte, ganz genau. Also ja, da wären wir schon fast wieder im Extreme-Horror-Bereich. Das wäre eine eigene Diskussion wert, glaube ich. Naja, gut. Ich glaube, ich möchte noch dazu sagen, also was auf jeden Fall hilfreich ist, wenn man das jetzt wirklich schreiben möchte, natürlich auseinandersetzen mit Werken im Genre, die erfolgreich sind und da so ein bisschen vielleicht auch für sich herausfinden, was mag man da halt eben selbst und ob man halt zum Beispiel jetzt mehr so die Dark Fantasy mag, die auch so an die Mittelalter oder Völker Fantasy anknüpft, also eben Werke wie Berserk oder Game of Thrones oder Castlevania, oder ob man dann doch eher so diese schwarzen Romantik-Einschläge mag, also wo es dann mehr so in die Düsternis geht, also das fängt dann an mit Leuten wie Edgar Allan Poe und Baudelaire, aber es geht auch weiter mit Vampirromanen wie Dracula oder so etwas, also es fällt wirklich eben eine Menge unter diesen Umbrella. Und wenn man dann wirklich auch sagt, dass man halt eben die harschen Themen auch verarbeiten möchte, sich vielleicht dann auch eben ein bisschen bewusst machen, was kommuniziert mein Buch alles, ist aus Klappentext und Altersangabe und Genreangabe, was kann ich voraussetzen und was nicht unbedingt. Und wenn es dann zum Beispiel auch um Fingerspitzengefühl geht, gewisse Themen umzusetzen, muss man ein bisschen, glaube ich, ein Gespür dafür entwickeln, wie Macht funktioniert in der eigenen Geschichte. Also sowohl in was gewalttätige Sprache angeht, als auch welche Figuren, welche Menschen sind besonders oft vielleicht auch Gewalt ausgesetzt oder so etwas. Wenn alle Frauen in der Story nur getötet und vergewaltigt werden, jetzt ganz, ganz schlimm gesagt, dann kann man das vielleicht überdenken, so. Das ist dann vielleicht dann nicht die Story, die dann noch gebraucht wird in 2021 eventuell. Es sei denn natürlich, man, keine Ahnung, man ist eine Frau und möchte da irgendwie was ganz Bestimmtes jetzt irgendwie damit sagen. Also es gibt nicht so das Thema, wo ich sage, oder auch die Darstellung, ich sage, die ist ein absolutes No-Go. Es kommt immer darauf an, auf das, was will ich sagen, was mache ich hier eigentlich. Und ich finde auch, dass zu einem gewissen Grad auch ein Ergötzen an der Gewalt manchmal okay sein kann, weil es kommt auch dort auf das Warum an. Also in Die Götter müssen sterben wird zum Beispiel auch wahnsinnig viel ausgeteilt und hat so auch sehr viel damit zu tun mit, ich habe zum Beispiel Wut auch sehr zentriert in dem Buch. Und nachdem ja das vor allen Dingen auch Frauen of Color sind in der Geschichte, ist es ja wirklich, wirklich oft auch so, dass einfach auch im echten Leben, und ich kenne das halt auch von mir selbst als Woman of Color, dass uns immer eingeredet wird, dass man nicht wütend sein darf, dass das schon fast eine Emotion ist, die man dann als Frau nicht lernt und als Woman of Color schon gar nicht, weil Wut wird immer gegen einen verwandt, dass man dann unsachlich ist und so etwas, ganz besonders, wenn man eigene Diskriminierung benennt und so. Und es kann dann sehr befreiend sein, ein Buch zu schreiben, wo dann halt dann alle Frauen, besonders auch alle Frauen of Color, einfach unglaublich wütend sind und Wut vielleicht sogar was Heiliges ist und einfach nur furchtbaren Männern unglaublich in die Fresse geben. Das hat seine Berechtigung. Also, und es kommt also ein bisschen drauf an, was man macht. Und ich glaube, dadurch kann das Genre manchmal auch ein bisschen kontrovers sein und kann definitiv nicht allen gefallen. Und Leute werden dann auch diskutieren. Aber nur weil etwas schwierig ist, hat es nicht unbedingt seine Berechtigung und ist sofort auch gleich unrettbar problematisch. Also man muss eben, ich glaube, es ist eben wichtig, sich klarzumachen, was will ich, und halt eben dieses Gespür zu entwickeln für eigene Machtstrukturen im Text und was man mit den eigenen Machtstrukturen macht.
Ja, und eben auch diese Idee, wie du vorhin schon sagtest, dass alles, was irgendwie düster und gewalttätig und irgendwie krass ist, nicht unbedingt per se besser, authentischer, realistischer oder sonst irgendwas ist als positive Entwürfe. Hm. Es ist halt einfach eine Entscheidung, die getroffen wird. Und genau, mit dieser Entscheidung gehen gewisse Indikationen einher und gewisse Pläne und gewisse Ideen, die man hat und vielleicht auch eine gewisse Ästhetik. Und das ist beides grundsätzlich eine legitime Entscheidung. Aber es ist keine Notwendigkeit, sich irgendwie unbedingt für das eine zu entscheiden oder unbedingt für das andere. Und man kann auch in einem düsteren Setting sehr positive Geschichten erzählen.
Ja, ganz genau. Also quasi was der schlechteste Ansatz wäre. Der schlechteste Ansatz wäre zu sagen, ich schreibe eine Dark Fantasy. Das heißt, ich packe jetzt alles zusammen an Vergewaltigung und rollenden Köpfen und so etwas. Und ich packe jetzt einfach alle Shocking-Themen auf einen Haufen. Da hat man das Genre nicht wirklich verstanden, meiner Meinung nach. Und den Erfolg vor allen Dingen auch von Rosengen im Genre. Also es gibt ja wirklich Leute, die halt eben auch, ich habe ja das schon gesagt, eben bei Werken wie Berserk oder so etwas. Ich finde auch, man kann viel kritisieren an Game of Thrones zum Beispiel, aber auch Game of Thrones ist nicht nur Sex und Gewalt. Und ich finde, dass das dann auch, dass das auch wahnsinnig disingenuous ist, Martins Werk so hinzustellen, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die es zu bestimmten Figuren hinzieht, angefangen bei Tyrion Lannister, aber auch bei Figuren wie Daenerys oder generell ein paar seiner Frauenfiguren, auch wenn er teilweise vielleicht auch Frauen nicht gut darstellt, gibt es auch Momente, wo so eine Frauen komplex sein können und so weiter. Also man missversteht das Genre, wenn man denkt, dass Leute es nur wegen dem Schockfaktor lesen, sondern es geht meistens um viel, viel mehr, wenn die Werke auch erfolgreicher sind.
Ja, sonst ist man halt wirklich nur so bei klassischen Slasher-Geschichten oder eben so klassischen Hack-and-Slay-Geschichten, wo halt jemand rumläuft und alles kaputt macht. Und ich bin ja zum Beispiel auch, also was ja auch eine klassische Story-Arc ist, so in dieser Tradition der Dark Fantasy oder auch der Low Fantasy, Sword and Sorcery, sind ja diese Revenge-Stories.
Oh ja.
Ja, also meistens ist es ja ein Mann, bei dessen Frau irgendwas angetan wird, sie wird getötet oder vergewaltigt oder beides und dann zieht er los und macht halt alles auf seinem Weg kaputt. Okay. Das ist jetzt auch so eine Story, wo ich mir auch nicht sicher bin, wie viel die heute noch an Neuem transportieren kann. Also ich lasse mich immer eines Besseren mal lehren, ja. Also wenn es da irgendwie mal eine Story dazu gibt, die einfach großartig erzählt ist oder so, dann mag das funktionieren. Aber es ist halt auch sowas, wo ich mir denke, würde ich mir mehr erwarten, glaube ich, davon. Also irgendwie mehr Komplexität oder eben mehr Hintergrund dazu.
Ich bin tendenziell desinteressiert, wenn eine Story so anfängt. Also, und das ist ja nicht nur in Dark Fantasy so, es gibt auch noch genügend Actionfilme, die so anfangen. Und,
ja, richtig.
Naja.
Ich muss aber auch zugeben, dass ich generell so diese Rache-Geschichten auch dann selten mag, wenn sie um eine Frau zentriert sind. Also ist generell irgendwie, glaube ich, nicht so ein Thema, das mich huckt.
Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Diskussion, die wir bestimmt nicht anschneiden werden. So sind jetzt Rape and Revenge Stories mit Frauen im Zentrum. Ist es feministisch? Ist es nicht? Finde ich super schwierig zum Beispiel. Es gibt für und wider diesbezüglich. Also natürlich ganz besonders, wenn Frauen diese Geschichten erzählen. Das hat so quasi seine Berechtigung. Aber die Frage ist auch so ein bisschen immer, warum schauen jetzt Leute das? Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Großteil, vielleicht auch nicht mit der Revenge, sondern erst einmal mit mindestens, also jetzt filmisch, einer halben Stunde von ihrem Leid jetzt hier explizit zubringen, bei dem auch explizit voyeuristisch mitgesehen wird und so etwas. Worum geht es dann so? Also das ist sehr schwierig, sehr. Aber man kann es halt auch nicht komplett verurteilen als, ja, absolut Trash. Also finde ich, es wäre dann auch wieder unfair, gerade weiblichen Creators gegenüber, die da zum Beispiel auch eigene Erfahrungen verarbeiten oder so etwas. Ja.
Ich glaube, da haben wir ja fast ein Thema für eine weitere Folge. Dann würde ich irgendwann mal wieder einladen. Also, genau. Irgendwann, wir werden dich auf jeden Fall noch mal einladen, ob du kommst, deine Entscheidung. Dann danke ich dir schon mal ganz, ganz herzlich. Lea dankt dir, glaube ich, auch.
Ja, natürlich.
Ja, die nickt auch. Du darfst als allerletztes noch einen ganz kleinen oder auch gerne einen größeren Werbepart für dein neues Buch bringen und dann, ja, war's das schon.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für die spannende, komplexe Unterhaltung auch wirklich. Und genau, ich hoffe, dass dann Leute mit ein bisschen mehr Wissen, vielleicht auch mit einigen Tipps zu Dark Fantasy hier rausgehen, ganz genau. Dann, ich habe es ja bereits schon angesprochen, haben schon ein bisschen darüber geredet. Ich habe vor kurzem, wird die Götter müssen sterben, ein Amazon-Roman veröffentlicht. Dieses Buch ist definitiv ab 18. Es gibt super Action. Es wird teilweise auch spicy. Und ich pitche es gerne so ein bisschen als, stellt es euch vor, wie 300, den Film. Allerdings mit Frauen und anderen Nichtmännern im Zentrum. Und also wesentlich weiblicher, wesentlich queerer, aber halt genau dieser selbe Grad an blutiger Action, an heldenhaften Themen, an großen Opfern, die gebracht werden, in der Story verfolgen wir die Geschichte von drei Frauen, deren Schicksale sich verbinden im Trojanischen Krieg und sie müssen das sterbende Amazonenvolk in den Trojanischen Krieg führen und hoffentlich wieder zur Stärke. Das Amazonenvolk ist sehr dezimiert, dank vieler griechischer Helden, die in dieser Story nicht Helden sind, wie wir den Begriff verstehen, sondern Antagonisten, ihre Feinde. Und auch einige der Götter sind Feinde der Amazonen und werden entsprechend geboxt werden. Also, holt euch dieses Buch.
Dann beste Grüße nach Österreich.
Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Mach's gut, Nora. Danke, dass du da warst. Ciao.
Ich starte Recording.
Mhm. Ja. Also ich sag's jetzt?
Ja.
Okay. Hallo, ich bin die Nora Bensko, Dark Fantasy Autorin und ich bin heute hier im Podcast zu Gast. Wenn ihr mich gleich hören wollt, dann nutzt doch die... Oh nein, wie heißt die Marken?
Kapitelmarken.
Ja, Kapitelmarken, ich sag's gleich nochmal. Okay.
Sehr schön.